Liebe Brüder, liebe Schwester, ich grüße Sie alle recht herzlich einmal hier in der Kirche und zum anderen grüße ich auch die Geschwister, die uns übers Internet zuschalten. Ja, ich habe schon bemerkt, seitdem wir auch ein paar Videoaufnahmen auf die Website gestellt haben, ist die Zahl der Hörer gestiegen. Darüber freuen wir uns. Schön, dass wir heute weitermachen können in dieser 11. Stunde zum kleinen Titusbrief. Heute wird es gehen um zwei wunderbare Themen aus Titus, Kapitel 3. Ihr habt vielleicht schon gelesen. Jetzt haben wir alle eine. Es geht jetzt heute Abend um die Wiedergeburt und die Erneuerung im Heiligen Geist. Und dafür wollen wir erstmal die Versen 4 bis 8 miteinander lesen. Ist gar nicht viel, was Paulus hier darüber sagt, aber wenn wir das genau anschauen, da steckt eine Menge tiefe Theologie drin. Also Titus 3, die Versen 4 bis 8, eine diese sehr wertvolle Passagen im Neuen Testament. Und Greti, möchtest du vielleicht lesen? Ja, bitte.
Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr.
Danke. Ja, wir wollen diesen wenigen Versen zum Anlass nehmen, einfach um diese beiden Themen, Wiedergeburt und Erneuerung, einmal neu zu bedenken. Aber lasst uns mal kurz stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese Verse, die du schenkst über dieses unvorstellbar große Wunder von Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Wirklich ein Wunder, dass das überhaupt möglich ist. Danke für diese neue Schöpfung, die du ohne uns und auch in uns bewirkt. Was für eine mächtige, angenehme, wunderbare Wirkung. Und wenn wir das erfahren, lieber Vater, dann ist das nicht kleiner als die Schöpfung. Als eine Auferweckung der Toten. Herr, wir sind gespannt darauf. Wollen uns jetzt darüber Gedanken machen und wollen dich bitten, dass du uns im Betrachten dieser wunderbaren Verse segnen und führen wollest. Und dass wir einfach Gewinn einfach erfahren daraus. Aber es wird nur dann gelingen und geschehen, wenn du uns deinen Segen schenkst. Und daarom wollen wir miteinander bitten. Herr, segne du selber, reden und hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Also, das ist in Vers 5, der Herr macht uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt. Liebe Geschwister, die Wiedergeburt ist ein zentrales Thema der Bibel und der christlichen Theologie und was ich davon verstanden habe sowieso. Das ist entscheidend, dass ich als Mensch aufs Neu geboren werde. Nicht wie viel Geld ich verdiene, wie alt ich werde, wie glücklich meine Ehe sein wird, sondern das Wichtigste in mein Leben ist, bin ich wiedergeboren, ja oder nein? Habe ich den Heiligen Geist oder habe ich ihn nicht? Wiedergeburt heißt, ich war Geschöpf Gottes und wurde aber durch den Heiligen Geist zum Kind Gottes. Ohne dass ich da irgendwas verdient hätte, sondern er hat mir seinen Geist gegeben und habe ich diesen Heiligen Geist nach jetzt, ja oder nein? Das ist die Frage. Es ist interessant, in Johannes 3, also im Anfang des Evangelies, sagt Jesus Christus im Gespräch mit Nikodemus, wahrlich, ich sage dir, es sei, dass jemand von Neuem geboren wäre, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist stark. So kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Und dann spricht Nikodemus zu ihm, aber wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Ein bisschen komisch, denkt er. Kann hij dan weer in zijn moederlijf gehen en geboren werden? Jezus antwoordde, waarlijk, waarlijk, also, het is wichtig, waarlijk, ik sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Wir behalten eben das Wort Wasser. Wasser. Geboren werden aus Wasser und Geist. Und das ist, was es braucht. Wir brauchen das Bad der Wiedergeburt im Heiligen Geist. Und da gibt es natürlich auch einen Link mit der Taufe. Darüber später. Aber dass wir tatsächlich die Wiedergeburt haben, das ist wichtig. Da fragt mir jemand, wie stelle ich das dann fest, dass ich wiedergeboren bin? Also wenn ich mit Menschen spreche, die nicht gläubig sind oder Menschen, die vielleicht etwas zweifeln, immer wieder fragen Leute mir, erzähl mir, bin ich nun wiedergeboren? Ja oder nein? Ich war am Freitag bei Daniel in der evangelischen Buchhandlung in Wels und er hat mir ein kleines Heftje verkauft von der Engländer G.C. Ryle. Ich habe das mitgenommen. 10 Punkte, um die Echtheit des Glaubens zu prüfen. 10 Punkte. Nou, zo weit werden wir jetzt nicht gehen. Aber darf ich 3 nennen? 3 untrügliche Zeichen dessen, dass man wieder, also aufs Neu geboren ist. Das erste Zeichen, sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 12, sagt also die Heilige Schrift, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Nou, dan kan man zichzelf beproeven en zeggen, is Jezus de Heer meines levens? Ja of nee? Want ik sage daarbij, jeder van ons kan dat met de lippen zeggen, aber wir wissen, ob wir es im Herzen sind. Jezus is mijn Herr. Ja of nee? Wenn ik dat im Herzen sagen kan, wenn ich weiß, ja, das ist er wirklich. Er ist mein Herr. Er hat über mein Leben zu sagen. Dann ist es ein Zeichen, dass der Heilige Geist in mir ist, dass ich wiedergeboren bin. Und das ist, sag mal, das Erste, was die Bibel sagt. Ich habe schon mehr als einmal Leute belebt, die angefochten sind und sagen, ach, weißt du, ich bin abgefallen. Ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist getan. Sie sind dann ganz verzweifelt. Aber dann frage ich immer, ist Jesus denn der Herr ihres Lebens? Ja. Wissen Sie, dass Jesus dein Retter ist? Ja, das weiß ich, ist mir auch selbstverständlich, aber ich bin so ein Versager, so schwach. Ich bin so eine kleine Nummer. Und dann sage ich, das ist ja richtig und wahr. Aber das ist kein Thema. Das sind wir alle. Aber wenn sie das eine wissen, dann ist die Jämmerlichkeit deiner Nachfolge nicht entscheidend. Es ist in Ordnung. Solange ich das mit Glauben sagen kann und weiß, worauf ich mich verlasse, Jesus ist der Herr. Zeichen deiner Wiedergeburt. Ein zweites Zeichen der Wiedergeburt ist das Mitleiden. Mitleiden. Da war ich letztes Jahr im Ferien in Siegerland und da bekam ich einen Hinweis, die ich behalten habe. Dieser alte Pastor im Siegen, der sagte in seiner Predigt, da wo man mit ihm leidet, ihm mit Christus, da wo man mit ihm leidet, da hat man ihn mit leiden. Also, wenn wir mit anderen Christen leiden, auch wenn wir zum Teil gar keine Verbindung mit ihnen haben, dann merken wir, das ist der Heiland, das ist Jesus, in dessen Leib auch ich bin. Und über den Heiligen Geist Verbindung weltweit zu dieser Menschen habe und mich das besonders anfasst. Zum Beispiel, als ich vor 30 Jahren bei meiner Familie in Südafrika gewesen bin und ein Jahr später der Bericht kam, 5 Männer hätten ein Massaker in einer Kirche in Kapstadt verübt, als sie das Feuer auf die Kirchenbesucher eröffneten und Handgranaten ins Innere warfen. Mindestens 10 Menschen wurden getötet und 50 Menschen schwer verletzt. Natürlich, ich hatte diese Leute nicht getroffen. Aber ich hatte da ganz in der Nähe ein Wochenende verbracht. Und da kam ein Anruf aus Südafrika, erzählte mir von diesem furchtbaren Überfall. Und nächsten Tag, ich sah in der Zeitung das halb totgeschlagen Gesicht von einem Bruder, nur um seinen Glaubens willen. Und das hat mir so unendlich leid getan. Und auch ein Freund in Hilversum. Dieser Freund ist eigentlich eher ein so relativ unempfindlicher. Er könnte auch gut unfallchirurg sein. Nicht weil er ein toller Mediziner wäre, aber so wenn die Leute mit halbgebrochenen Beinen oder sonst irgendetwas kommen, dann das wird ihm nicht besonders viel ausmachen. Er könnte das beieinander flecken. Er hätte das einfach nicht so mit Menschen. War einfach weniger empathischer. Aber das hat nicht nur mir, das hat auch ihn sehr, sehr getroffen. Weil, wir kannten sie gar nicht. Aber das waren Brüder, das waren Schwester. Es war einfach so eine Verbindung. Das ist dieses Mitleiden. Kennt ihr das auch? Wenn so ein Nachricht erzählt wird. En wenn zum Beispiel in Nigeria am Moment wieder eine Kirche in die Luft gejagt wird. Dann merkt man, hey, da bin ich doch viel stärker betroffen als wenn das ein anderes Unglück ist, wo vielleicht eine ähnliche Anzahl von Leuten gestorben sind. Aber es waren keine Brüder und Schwestern in einer ähnlichen Situation. Also dieses Mitleiden mit Brüdern und Schwestern ist auch ein Zeichen der geistlichen Wiedergeburt. Da wo man mit ihm leidet, da hat man ihn. Oder eben wenn sie irgendwo in den Namen Jesu beleidigt werden, das macht die richtig sauer. Das wird genauso als wenn die Ehefrau, das Kind oder deine Mutter beleidigt wird. Auch das ist dann Mitleid. Oder wenn da eine schmutzige Witze über Jesus erzählt wird, in der Kantine oder im Kabarettprogramm. Und sie können von Herzen mitlachen. Dann müssen sie mal ein Problem haben mit dem Heiligen Geist. Aber wenn du dann wirklich sagst, Mensch, da gehe ich gegen Strich. Also dann merkst du sehr wohl, dass der Heilige Geist in dich das Mitleiden macht. Und ein drittes Kennzeichen für die Wiedergeburt, dass man eben den Heiligen Geist hat. Man hat den Geschmack am Wort. Sag mal Appetit am Wort und Sakrament. einen guten Appetit zum Wort und Sakrament. Traue ich mich das zu sagen? Ja. Weißt du, es gibt in den Niederlanden den sogenannten Bibelgürtel, wie in Amerika die Bibel, the Bible Belt. Kennst du das? Und im Zentrum dieser Bibelgürtel gibt es noch immer eine ganz große reformierte Kirche. Ihr könnt sich das vielleicht kaum vorstellen, eine Kirche mit tausenden von Mitgliedern. Und als die Jungs und Mädchen so 18 Jahre alt waren, dan gaven ze daar bekentniskategezen. Eine Vorbereitung zum Glaubensbekenntnis. Sag mal wie die Firmung in der katholischen Kirche. Aber dann auf reformierte Seite. Das dauert ein Jahr und ist mit Pfingsten zu Ende. Aber bitte einmal Bericht, dafür müsst ihr alle 14 Tage im Gottesdienst gewesen sein. Die Jungs, die Mädchen, 18 Jahre alt. Der Pfarrer war so ein bisschen barmherzig und die Ältesten hatten immer so ein bisschen Blick drauf und einige Books fanden, wenn wir in 6 Wochen eben dreimal da sind, dann können wir auch dreimal zu Hause bleiben. Aber dann musste man gehen, so wird das von einigen belegt. Dann müssten wir wieder gehen und die Predigt anhören. Und erzählte ein junger Mann mich, dann hat er eine Zeitung gekauft, die nahm er mit in die Kirche hin und hat dann immer die Fußballergebnisse und die Dinge, die da hinten drin waren, gelesen. Denn eigentlich wollte er nicht hin. Und jedes Mal, wenn er nicht musste, war klar. Wenn er jetzt im Monat schon 2 Mal da gewesen war, super. Dann musste er nicht in Gottesdienst. Er hat es mir ehrlich erzählt. Er war nicht wiedergeboren. Und es war ihm langweilig. Aber. Seit ich im Glauben bin, sagt er mir, sieht das ganz anders aus. Ich habe einfach Appetit. Meine Bibel, ich lese darin, ich genieße das. Und jetzt gibt es kaum etwas Schöneres, Besseres als eine vollmächtige Predigt zu hören. Und ehrlich gesagt, das war auch für mich, ich spreche jetzt in die erste Person, das war auch für mich, ganz toll zu erleben, wie das auch für mich mehr und mehr wandelte, gerade in der Gemeinde, wo ich als Student gekommen bin, und wo ich vorher wenig von der Predigt mitgenommen hätte, da gab es volmächtig een Pfarrer. Die hebben zo klaar gepredigt, das war ein Genuss. Das war manchmal traurig, wenn die Predigt zu Ende war. Da hat man nicht auf seine Uhr gesehen. Da freudete man sich schon auf nächsten Sonntag, weil man sagte, Mensch, da gibt es frische Nahrung, gutes Essen. Also das ist so etwas. Der Heilige Geist macht guten Appetit zum Wort und zum Sakrament. Ja, auch zum Abendmahl. Das kann man wirklich nur als gläubiger Mensch durch den Heiligen Geist wirklich verstehen, was das für eine geistliche Stärkung ist. Jemand, der nicht gläubig ist, der ist es ja nicht nur zum Gericht, aber der sagt, ja, was ist das eigentlich für liturgisches Gehampel? Oder wie werde ich das nennen, wenn er ehrlich ist? Aber für einen gläubigen Menschen ist das etwas ganz Heiliges, etwas Besonderes. Da gibt es eine Stärkung, die kann man nicht erklären. Auch wenn man das manchmal erlebt bei Geschwistern, wenn die pflegebedürftig sind und nicht mehr können. Wenn man sie in das Haus, zu Hause, Abendmahl bringt. Ich erinnere mich, das war ein wunderbares Erlebnis an unseren alten Bruder Petrus in Gent. Es hat mir immer bewegt, wenn er über sein Leben erzählt. Hatte sich als junger Mann von Kirche und Glauben abgewendet und im Krieg in der Wehrmacht freiwillig, holländischer Mann, freiwillig in die Wehrmacht gedient. War aber später zum Glauben gekommen, aber jetzt, er konnte nicht mehr in die Kirche gehen. Und da haben wir gesagt, wir werden mit ein paar Geschwistern zu dir nach Hause kommen, um das Mahl mit dir zu feiern. Fällt mir gerade ein, da haben wir auch noch ein deutsches Lied gesungen. Mit seinem deutschen Frau. Meine Zeit in deine Händen. Das haben wir damals gesungen. Und weißt du was? Hätten wir in dem 10.000 Euro mitgebracht, da hätte er sich nicht ansatzweise so gefreut, als wenn wir dann kamen und mit ihm Brot und Wein Gemeinschaft mit Jesus Christus zu haben. Das ist ja eben für den Wiedergeborenen was ganz Besonderes. Also drittes Kennzeichen, einen guten Appetit zu Wort und Sakrament. Wenn ich nichts davon spüre, habe ich dann den Heiligen Geist? Aber wenn den Heiligen Geist in mir ist, dann habe ich eben diesen Geschmack dazu. Also diese drei. Jesus ist mein Herr. Das Mitleiden und den Appetit zum Wort und Sakrament. Wichtig ist, dass wir das klären. Sind wir wiedergeboren, ja oder nein? Wenn wir das Ja sagen können, ist es gar kein Thema. Aber für die nicht wiedergeboren sind, die vielleicht mithören heute Abend oder später und so in Kontakt hier mit dieser Bibelstunde kommen, denen möchte ich noch einmal die Worte Jesus sagen. Wer nur einmal geboren ist, und zwar nur biologisch von der Mutter, der muss zweimal sterben. Den biologischen und den ewigen Tod. Wer aber zweimal geboren ist von der Mutter und durch den Heiligen Geist, der muss nur einmal sterben. Nur den biologischen Tod. Und dann gibt es ewiges, glückliches Leben bei unserem Herrn und Heiland. Das zur Wiedergeburt, hier im Titusbrief. Und dann zieht direkt einen drauf, das finde ich ganz stark, es spricht das an, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland. Ja, mit der Wiedergeburt beginnt es ähnlich wie mit der körperlichen Geburt. Ja, eigentlich ganz ähnlich. Da wird ein Mensch auf die Welt gebracht, aber wenn so ein Baby, das ist so 2 Tagen, das muss nun wirklich einfach auch immer wieder erneuert werden. Neue Windeln, neues Fläschchen und pflegen und waschen. Das braucht immer wieder etwas Neues. Muss wachsen, wachsen, wachsen. Wachsen. Da muss zoveel reingesteckt werden. Und genau so ist es für uns mit der Neuerung im Heiligen Geist. Es reicht nicht, bei einer Evangelisation einmal Ja gesagt zu haben. Der Heilige Geist kommt in mich und sage ich, alles klar, ab sofort ist ja alles in Ordnung. So wie man ein Abiturzeugnis kriegt oder irgendwann ein Masterabschluss macht oder promoviert hat oder sagt, ja, ich bin jetzt Meister Elektrotechnik. Das habe ich in der Tasche, das bleibe ich auch für alle Zeiten. Einmal klar. Das geht vielleicht ein bisschen mit den Schul- und universitären Abschlüssen. Aber im Heiligen Geist ist es anders. Die will uns erneuern. Immer erneuern. So steht es hier, dass wir immer wieder uns erneuern lassen im Heiligen Geist. Immer wieder neu gucken, dass der wächst. Dass die nicht gedämpft wird. En daarvan spricht der Apostel auch. 1 Thessaloniker 5. Dämpft den Heiligen Geist nicht. Nicht, dass der immer kleiner wird. Sondern dass wir aufgebaut werden und wachsen. Hat der Heidelberger Katechismus auch einmal erwähnt. In uns wirken 2 Kräfte. Der alte Adam der noch in uns ist, und der Heilige Geist. Und je mehr alter Adam, desto weniger Heiliger Geist. Und desto mehr Heiliger Geist, desto weniger alter Adam. Wir sollen gucken, dass wir immer wieder dem Heiligen Geist Raum geben, damit wirklich groß ist und bereit wirkt in unserem Leben, dass sich tatsächlich etwas ändert bei uns. Dass wir in der, und das ist schon das Nächste, dass wir in der Heiligung vorankommen. Ist der Heilige Geist in uns stark, dann ist es das, was die Bibel Heiligung nennt. Heiliger Geist, Heiligung. Dass wir ihm Raum geben. Das ist, was Paulus hier mit anderen Worten sagt, wenn er von der Erneuerung im Heiligen Geist spricht. Eben, dass wir wachsen im Heiligen Geist. Ja, und dann ist die Frage natürlich, wie wachsen wir im Heiligen Geist? Durch das Wort Gottes. Glaube kommt durch die Verkündigung. Und die Verkündigung aber durch das Wort Jesu Christi. Und weißt du, das kann schon früh anfangen. Das kann schon anfangen, wenn du als Großmutter mit deinen Enkelkindern aus der Kinderbibel leest. Es gibt hier Großvater, es gibt hier Großmutter. Dann bist du in der Verkündung. Der Pfarrer ist doch der Verkündiger. Nein. Wir verkündigen. Ich habe das in Handout geschrieben. Es geht Predigt hören, aber auch Bibel lesen. Buße tun, beten. Diese vier Dinge als Rezept. Sozusagen. Daardurch erleben wir Erneuerung im Heiligen Geist. Ganz wichtig. Predigt hören. Ich meine Bibel treue Predigt. Selber in der Bibel lesen. Merken wie der lebendige Gott mir persönlich anspricht. Und da wo ich gefehlt habe, wo zu viel alte Adam, zu viel alte Eva war, umkehren. Ich erinnere mich noch, dass wir hatten einen Lehrer auf die Mittelschule, der hat die Bekehrung ganz leiblich deutlich gemacht. Er war ein Militär, had er zo in die Armee gediend. En die zei, Bekehrung, das ist das. Man lauft diese Zeit auf, und Bekehrung, man keert zurück. Man war ab von Gott, aber keert sich zu nach Gott. Das ist Bekehrung. Luther übersetzte Buße tun. Aber das geht Bekehrung. Und immer wieder ein Gebet. Die Verbindung mit dem lebendigen Gott zu suchen. Das ist total wichtig. Und genau wie beim leiblichen Menschen. Ich habe ein Haut. Ich habe ein Haut. Alles Haut. Das größte Organ des menschlichen Körpers ist ja die Haut. Und das ist ein lebendiges Organ. Und das muss sich auch permanent erneuern. Das wissen wir, ich weiß nicht wie das heute Nachmittag war bei Ihnen. Also wenn wir zu viel Sonnenbrand haben, dann sterben Zellen ab und so weiter. Ist nicht gut. So ein Haut muss sich immer wieder erneuern, permanent. Und so ist es auch mit dem geistlichen Menschen. Der Heilige Geist ist natürlich immer dezelfde. Aber der muss immer wieder neu in unser Leben hineinkommen. Und sagt der Paulus dann, das ist wie ein Bad. Ein Bad. Wunderbare Satz. Nochmal Vers 5. Wie fängt das an? Vers 5. Das ist Gott. Macht uns selig und so weiter und so weiter. Durch das Bad der Wiedergeburt. Oder, andere Übersetzung. Durch die Wiedergeburt hat uns gewaschen. Baden, gewaschen werden. Du fragst, was hat das Bad, was hat das Waschen mit dem Werk Jesu zu tun? Oh, das ist super. Seh mal. Das Waschen, das gab es schon im Alten Testament. Worüber rede ich? Das Waschen im Alten Testament. Wo es zum Tabernakel zurückgeht. Du weißt, da gab es den Altar. Und zwischen dem Altar und dem Zelt der Begegnung, da war ein großes Wasserbad. Wasserbecken. Wasserbecken war das Wort dafür. Ein Bad. Und waarom denkt Paulus daaraan? Weil het zo überwältigend is. De hohe priester op zijn weg in die gegenwart Gottes. Du weißt, die hohe priester op den weg zur Allerheiligste. Er würde zich in diesem Wasser waschen. Aber pass auf. Auch ein Mensch, auch die Sünder kämen. Und legten ihre Hände auf den Kopf eines Tieres unter Bekenntnis aller ihrer Sünden. Und dieses Tier dann, das werde in dem Wasser gewaschen. Also in diesem Wasser mischten sich der Sünder und seine Sünden auf dem Weg zum Altar und auch der Hohepriester, die sie repräsentierte. Das Tier, das die Sünde repräsentiert, der Priester, die die Menschen auf dem Weg in die Gegenwart Gottes repräsentiert. Beide in demselben Wasser gewaschen. Das ist, denke ich, woran Paulus denkt. Das alte Leben kommt zu einem Ende. Und es gibt neues Leben, das in die heilige Gegenwart Gottes geht. Aber spürst du es? Das ist Jesus. Der ist der Hohepriester. Oh, ich liebe das Bild im Jordan. Da ist Jesus. Er will gewaschen werden. Da, wo Johannes der Täufer sagt, ihr Sünder, Gott wird euch alle vernichten. Aber dann kommt Gottes Sohn und steht im Wasser mit den Sündern. Und Johannes sagt, du kannst nicht im Wasser sein. Komm raus. Du kannst doch nicht mit den Sündern in einer Wanne sitzen. Und Jesus sagt, genau, da werde ich sein. Und er legt seine Armen um sie, nimmt alle Sünden in sich auf, wie die Sünde töten am dritten Tag aus dem Grab gehen, mit einem nagelneuen Leben. Das ist es, was der Heilige Geist tut. Gleich wie schmutzig wir uns fühlen mögen, er kann uns wachsen. Er kann uns waschen, der Herr Jesus. Und der Heilige Geist wird sein Werk auf uns anwenden und uns rein machen. Also, Frage, bist du gewaschen im Blut des Lammes? Darum geht es. Wie schmutzig wir uns auch gefühlt haben, spielt keine Rolle. Wie wir uns schämen, was wir getan haben oder was uns ist angetan. Bist du gewaschen im Blut des Lammes? Er macht uns rein. Oh, das ist wunderbar. Und hast du es bemerkt? Das macht ein dreieiniger Gott. Gott, unser Retter, Vers 4. Bad der Wiedergeburt durch den Geist, Vers 5. Durch Jesus Christus, Vers 6. Wunderbar. Die drei sind total eins. Sie wirken zusammen in unserer Rettung. Und dabei knüpft die Taufe an. Ich taufe dir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Wasserbad mit Christus begraben, werden die Sünden im Wasser abgewaschen. Und du Getaufte, sagt Paulus in Römer 6, du Getaufte steigt gereinigt aus dem Wasser wieder auf. Der alte Mensch soll sterben, der neue auferstehen, das ist Wiedergeburt. En Der Luther, Martin Luther, der sagt das wunderschön, ich liebe das. Er sagte, er musste jeden Tag neu in seine Taufe kriechen. Echt Luther, in seine Taufe kriechen. Naja, auch wenn die Taufbecken damals größer gewesen sind als heute, wird der Luther da nicht wirklich reingepasst haben. Er hat es natürlich übertragen gemeint. Aber genauso, wie wir uns besser fühlen, wenn wir geduscht oder gebadet haben, so fühlen wir uns als Christ besser, wenn wir uns bewust machen, wir sind getauft. Und manchmal, wenn es ihm nicht so gut ging, schrieb Luther mit Kreide vor sich auf den Tisch, ich bin getauft. Ich bin getauft. Damit führte er sich vor Augen, worauf er bauen konnte. Seine Taufe sagte ihm, Martin, Gott hat dich lieb. Er steht zu dir. Von guten Mächten, wunderbar geborgen, darfst du getrost erwarten, was kommen mag. Denn Gott ist bei dir, am Abend und am Morgen. Und ganz gewiss an jeden neuen Tag. So wurde ich bin getauft zum Fundament seines Glaubens. Die Zusprache Gottes. Du bist mein Kind. Meine Lieben, möge bei uns und unseren Kindern und Enkelkindern es das auch werden, dass wir in unsere Taufe kriechen. Erzähl davon. Du bist getauft. Was bedeutet das? Jawohl, das bedeutet, ich habe ein Ja zum lebendigen Gott und ich will heute mit ihm leben und mit mir als Christ zeigen. Das ist hier gemeint. Und dazu sind wir aufgefordert, die Heiligung und Erneuerung im Heiligen Geist. Zum Schluss. Es könnte sein, diese Bibelstudie wird aufgenommen, es könnte sein, dass einige Interessierte über die Website an dieser Studie beteiligen. Liebe Freunde, was für eine wunderbare Sache, wenn du in die Waschung der Wiedergeburt angenommen werden würdest von Gott. Total wunderbar. Aber wie kannst du sicher daarvan zijn? Ende vers 7. Erben zijn nach der Hoffnung auf ewiges Leben. Wie kann ich sicher sein? Oh, aber spricht Paulus davon, darum durch seine Gnade gerechtfertigt zu sein. Eine herrliche Zusammenfassung des Evangeliums. Das ist so ganz dieser Abschnitt sowieso eine herrliche Zusammenfassung. Des Evangeliums. Gute Nachricht. Denn darin geht es nicht nur um uns. Wenn wir die ganze Zeit an uns denken, sind wir Sünder, verlorene Sünder. Wenn wir denken, dass wir das irgendwie in Ordnung bringen können, dann können wir niemals sicher sein. Aber es geht um Gott. Schau dich noch einmal die Worte an, waarmee Paulus begonnen had. Vers 4. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes erschien. Er hat es getan. Wenn wir von uns abhängig sind, dann gibt es keine Hoffnung. Nogmaals, dann gibt es keine Hoffnung. Aber wir sind von ihm abhängig. Alles dreht Jesus. Und was Gott durch ihn tut. Wie kann ich sicher sein, dass ich ewiges Leben habe? Weil Gott es versprochen hat. Weil Gott durch Jesus es vollbracht hat. Weil ich ihm vertraue. Und indem ich ihm vertraue. Wenn dir also jemand die Frage stellt, wie kannst du dir des ewigen Lebens sicher sein? Beginnt die Antwort nicht mit ich. Ich. Die Antwort beginnt mit er. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen. Sollen wir beten? Lieber Vater, es ist uns klar. Und es ist wunderbar. Du wolst uns erneuern. Und wir brauchen das. Wenn wir darüber nachdenken, o Herr, unsere scharfe Zunge, unsere schneidende Worte, was sollst du damit tun? Wie werden wir gute Zeugen? Unsere groben Hände, Apostel eines gierigen Herzens, wie werden sie jemals segnen und helfen und befreien? O Herr, unsere armen Augen, blind für das Leid auf dem Gehsteig, für das Elend gleich nebenan, wie sollen sie je sehen lernen? Und unsere gespitzten Ohren, wie taub sind sie für die Prophezei, schwerhörig, wenn es um die Stimme geht, die bittet um einen Becher kaltes Wasser. O Gott, unser rebellisches Herz, wie würde es schlagen für die Welt, wie würde es klopfen für den Herrn, den Auferstandenen, den Erlöser. Wir bitten dich, arm und bedürftig, du erneuere uns und schaffe uns neu. Mit weniger kommen wir nicht aus. Du, lass uns neu geboren werden, zu deiner Ehre und uns zur Freude. Amen. Der Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Kraft und die Trost und die Führung des Heiligen Geistes mit euch alle. Amen.